Ja, das hat sich sehr gut getroffen, dieses Lied, das der Sven heute Morgen auch intuitiv vorbereitet hast und das Thema, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für diesen Morgen heute. Wobei ich zugeben muss, ich habe das sehr kurzfristig jetzt vorbereitet und der Hintergrund ist auch ein ja, etwas, was uns in den letzten Ja, eine Begegnung, die wir in den letzten Tagen hatten. Ein befreundetes Ehepaar hat uns angeschrieben oder hat uns ja angeschrieben eigentlich und gebeten, wir mögen doch vorbeikommen. Der Ehemann hat eine Diagnose, eine tödliche Diagnose gehabt, bekommen, mit noch wenigen Wochen oder Monaten zu leben. Und wir möchten Ihnen helfen, dass Sie auf dem letzten Weg eigentlich Ihres Lebens zu begleiten oder seines Weges zu begleiten. Und als wir dann jetzt das zweite Mal da waren, jetzt am vergangenen Dienstag, da ging es eigentlich um die Frage, haben wir uns ein bisschen zurückgezogen und da ging es um die Frage, dass unser Freund, also mein Freund mir auch wissen wollte, was erwartet mich eigentlich in der Ewigkeit, ja. Er ist schon lange Christ und trotzdem hat man so viele unterschiedliche Vorstellungen über das, was einen da eigentlich in der Ewigkeit so erwartet und wie das so vonstatten geht. Und das hat auch mich ins Nachdenken gebracht, weil es ja um den Umgang mit dem Tod und mit der Ewigkeit ja so viel Furcht und so viel Angst ist in dieser Welt. Und aber auch unter Christen, ganz klar. Ja, obwohl man sagt, wir haben eine Ewigkeit, wir freuen uns auf die Ewigkeit, stellt man doch immer wieder fest, wenn dann jemand aus dem nächsten Bekanntenkreis stirbt, wie jetzt hier unser Bruder, jetzt die Nichte gestorben ist, gestern oder vorgestern. Nee, gestern ist sie gestorben, glaube ich. Ne? Ja. Das ist etwas, was uns einfach nur mitnimmt und schockiert und wir erstmal nur überwältigt sind von der Trauer und von den Schmerzen. Wir kennen das ja selber. Ich habe euch ja auch erzählt von den Situationen meines Lebens oder unseres Lebens, die wir auch in den letzten Jahren erleben mussten. Und der Tod ist eine Realität, eine ganz klare. Der Tod hat zwar seinen Platz auch, da komme ich auch gleich noch zu, dann, dass er einfach verschwinden wird, aber jetzt ist er Realität und jetzt beeinflusst er unser Leben und zwar in krasser Weise. Und er fordert uns natürlich auch heraus, uns mit der Ewigkeit auseinanderzusetzen, ist doch ganz klar, ja. Wir müssen uns auseinandersetzen, was passiert denn eigentlich danach, was erwartet mich eigentlich? Und ich hatte dann einen Text rausgesucht und dann ging es erstmal allgemein darum, dass da stand, 50% der Menschen in unserem Land, in Deutschland, glaubt nicht an einem Leben nach dem Tod. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube sogar, dass die Quote recht hoch ist. Und dass mit dem Tod verbunden deswegen auch eine große Verdrängung ist. Man darf das Thema Tod überhaupt nicht ansprechen, weil wenn man darüber spricht, könnte es ja sein, dass es einen erwischt. Ja, kennt ihr diese? Habt ihr das schon miterlebt? Ja. Mir ging es in jungen Jahren ganz genauso und das war auch der Grund, warum ich mich dann sehr stark mit Nahtoderfahrungen befasst habe, auch Bücher darüber gekauft habe, was passiert eigentlich danach. Und eigentlich war das dann, was man dann gelesen hat, eigentlich sehr ermutigend, weil die meisten Menschen, das habe ich auch vor einigen Jahren, habe ich nochmal das Thema aufgegriffen, nachdem Andreas Herrmann von einer Familie erzählt hat, wo der kleine Junge von einer Familie schwerst krank war und eigentlich dem Tode nahe und dann plötzlich verstorben ist und die Eltern um Gebet gerungen haben und die Gemeinde hat gebetet, der Junge wurde wieder lebendig. Und das Erste, was der Junge sagte, warum habt ihr mich wieder rausgeholt? Warum habt ihr mich wieder herausgeholt? Und er war wütend, ja, weil er das eigentlich nicht wollte. Und das ist auch das, was viele auch erzählen, die dann wieder ins Leben kommen, dass sie keine Angst mehr vor dem Tod haben. Dass dieser Tod, dass ja die Angst vor dem Tod, die ja die meisten begleitet, in der Regel dann eben so nicht mehr da ist. Und die westliche Welt glaubt wenig an die Ewigkeit, ist aber völlig egal, ob sie daran glaubt oder nicht, es gibt, wird sie geben. Einer der Gründe, warum das natürlich ist, ist, der Mensch muss Rechenschaft ablegen für sein Leben. Ich glaube, einer der wesentlichen Gründe, warum wir hier auf Erden leben, ist, auf die Ewigkeit bezogen zu leben. Ja? Die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass wir die Ewigkeit mit und bei Gott verbringen. Das ist eigentlich das wesentliche Ziel unseres Lebens. Und das fokussieren wir, dieser Fokus geht uns verloren. Auch als Christen geht uns der verloren. Ja, wir haben dann Konzentration vielleicht auf ein neues Auto oder auf den nächsten Urlaub. Wir fahren ja jetzt für 10 Tage nach Italien. Gott möge Gnade schenken, dass es eine gute Zeit ist. Aber der wesentliche Fokus ist ja doch die Ewigkeit. Ja, es geht eigentlich einzig und allein, treffen wir hier auf dieser Erde die richtige Entscheidung im Blick auf die Ewigkeit. Und wenn man die Bibel liest, und ihr kennt die Bibel ja ziemlich gut, dann merkt man in den ersten 3 Kapiteln des Alten Testamentes, dass es definitiv nicht der Plan war, dass der Mensch fern von Gott lebt. Dass der Sündenfall den Menschen dazu gebracht hat, dass er diese Ferne von Gott nach und nach immer stärker und immer tiefer erlebte, sodass wir heute in einer Zeit leben, wo die Gottesferne die Normalität ist. Die Gottesnähe, das Gegenteil eigentlich. Menschen, die Nähe zu Gott haben, sind die Ausnahme. Und das sollte ja eigentlich gar nicht so sein. Und mit diesem Verlust der Nähe Gottes, des Paradieses, dieser Geborgenheit, kam natürlich Sünde, Zerstörung und Tod in diese Welt hinein und hat den Menschen eigentlich überrannt. Und ich finde das faszinierend. Ich habe einer Stelle in den ersten 3 Kapiteln heißt es, und wenn ihr dies tut, also wenn ihr von dem Baum des Lebens essen werdet, werdet ihr sterbend sterben. Das hat mich immer fasziniert. Warum steht da sterbend sterben? Es ist von zweimal sterben hier die Rede. Und das wird einem dann erst beantwortet, wenn man Offenbarung dann vom ersten und zweiten Tod dann liest und dann plötzlich merkt, jawohl, es gibt den einen Tod, dass wir den Verlust unseres Lebens hier auf dieser Erde, aber dann gibt es nochmal einen zweiten Tod. Und das ist der Tod, wenn Menschen, die Gott nicht kennen, in den feurigen Pfuhl geworfen werden. So wird es zumindest genannt. Mit dem Tod und dem Totenreich gemeinsam steht es in der Offenbarung. In diesem Lied, was wir gerade gehört haben, die Ewigkeit ist mein Zuhause, da gibt es einen Vers, er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das heißt, der Mensch weiß um eine Ewigkeit. Er hat eigentlich ein Empfinden dafür, dass es eine Ewigkeit gibt. Und auf die Frage, das hat mein Bekannter mich dann auch gefragt, was ist denn dann, wenn ich dann sterbe, werde ich denn, wenn meine Frau und meine Kinder nachkommen, werde ich sie denn wiedererkennen? Ja? Irgendwo hat er mal eine Predigt gehört, wo der Prediger dann sagte, wir sind alles dann nur noch, wer weiß, irgendwelche schwebenden Wesen und wir würden einander nicht erkennen. Und es gibt so viele Belege in der Bibel, wo von Abraham und Isaac und Jakob die Rede ist, dass sie im Blick auf die Ewigkeit, Abraham wird nochmal explizit genannt, im Zusammenhang mit Lazarus, die dann vom Totenreich reden und die können sich erkennen, die können sich sehen. Und von Jesus selbst wissen wir ja auch, er hat einen Auferstehungsleib, als er gestorben ist und wieder auferstanden ist, hatte er den Auferstehungsleib schon da. Also der Mensch weiß um die Auferstehung und er weiß um den Auferstehungsleib. Also zumindest Christen dürfen deswegen lesen. In Philipper 3 heißt es, wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel, von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Dann wird er unseren hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln und ihn dem herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Amen. das jetzt irgendwie hier. Ich habe gerade gesagt, dass es so elementar ist, dass der Mensch eine Entscheidung trifft an dieser Stelle. Ich wollte einfach mal einen Beleg stellen, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Johannes 3, Vers 16, wo es um die Liebeserklärung Gottes geht, wo er schreibt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er sie richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist das primäre Ziel Gottes. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet werden. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes. Im Prinzip ist es nicht Gott, der richtet, sondern wir richten eigentlich, wir treffen selber die Entscheidung. Und wir erleben die Konsequenzen aus alledem. Ist ja logisch, ja? Wenn wir nicht eine Entscheidung des Glaubens treffen. Und nicht nur wir. Ich fand das interessant, wir haben gerade heute einen Text vom Römer 8 gelesen und da steht zum Beispiel in Römer 8, Vers 21, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Hier beschreibt Paulus etwas, was heute die Menschheit ja völlig aufregt. Sie erleben, ihre Schöpfung geht zugrunde. Jawohl. Und die Bibel beschreibt das damals schon. Und die Schöpfung, sie klagt, sie seufzt, sie leidet. Und auch sie will erlöst werden. Interessant, steht auch in der Bibel, dass es nicht nur um den Menschen geht, sondern auch um die Schöpfung. Und die Entscheidung, die zu treffen ist, die kann nur der Mensch für sich selber treffen. Und der Glaube ist entscheidend, unser Glaube an Jesus Christus. Und der Lebensstil, die Motivation, das Herz, das wisst ihr alles, habt ihr alles schon 100-mal gehört. Und wir reden davon. Und dann kommt es zu der Entscheidung. Jesus hat sehr oft über das ewige Gericht gesprochen. Jesus hat sehr oft sehr klar gemacht, Leute, ihr müsst euch entscheiden. Wollt ihr die Ewigkeit verbringen oder wollt ihr bei Gott verbringen oder wollt ihr die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Und er hat das sehr klar und deutlich formuliert. Und wenn wir mal die Worte Jesus zu diesem Thema betrachten, werden wir eigentlich schockiert sein. Wenn jemand heute so predigen würde, wie Jesus damals den Menschen so klar gepredigt hat, werden wir alle schockiert. Aber es ist einfach die Realität, es ist die Wahrheit. Und Jesus hat diese Wahrheit hineinlegen wollen in unsere Mitte. Und dann kommt dieses Gericht. Wir lesen Offenbarung 20, 11 bis 15, eine ganz entscheidende Stelle. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die großen und kleinen, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet an jeden nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Das bin ich aber nicht. Siehst du, so wichtig ist das. Feueralarm. Ah, der Rauchmelder ist angegangen. Okay, alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Soll ich weiter predigen? Ist das okay? Könnt ihr euch noch konzentrieren oder... Ja, finde ich auch. Absolut. Alles klar. Gut, das ist der zweite Tod und der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, er wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist das, was ich vorhin meinte mit der Stelle, ihr werdet sterben, auf der einen Seite. Und hier steht, dass der, der nicht in dem Buch des Lebens gefunden wurde, in den feurigen Pfuhl geworfen wurde. Mit dem Tod und dem Totenreich. Was ich faszinierend fand, das ist unser Bibelschullehrer Bruder Richard Krüger. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Schon mal gehört von ihm? Richard Krüger. Ja? Der hat einmal gesagt, diese Stelle hier, die gilt nicht für Christen. Ja? Weil für Christen gilt das preisgerecht. Das finden wir im 1. Korinther an einer ganz anderen Stelle. Die habe ich allerdings jetzt nicht parat. Die könnt ihr vielleicht mal raussuchen. Da gilt das preisgerecht. Da geht alles, was nicht gefunden wird, wie alles, was wird alles verbrannt, was Stroh und bitte? Heu, Stoppel und Stroh, das wird verbrannt. Aber ihr werdet wie geläutert, heißt es eigentlich. Und das, was als Gold geläutert ist, das wird übrig bleiben. Also wir werden gerichtet in dem Sinne, dass wir ein Preisgericht haben als Christen, jawohl. Aber die Ewigkeit ist uns trotzdem da. Ja? Und das, was unsere Werke sind, das eigentlich unser Leben schon unterstreichen. Und ist das, was dieser Bruder hier, was Walter vorhin erzählt hat, von wegen unserer Identität. Wir sollen unser Leben als Christen leben, dass die Menschen sehen, dass es einen Christus gibt. Amen. Jesus selbst hat davon gesprochen, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, eine Stätte zu bereiten. Finden wir in Johannes 14, Kapitel 1 bis 3. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch mit zu mir mitnehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Ja, Amen. Ich möchte noch ein Stück weit auf den Leib eingehen. In Philipper 3, Vers 20 bis 21 steht eben diese Stelle, dann wird er unseren hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln und ihn dem herrlichen, unvergänglichen gleich werden lassen, den er selbst aus seiner Auferstehung empfunden habe. Jesus selbst kam eben im Johannes 20 zu seinen Jüngern, hat sich seinen Jüngern offenbart. Die Jünger haben ihn erkannt. Sie haben die Male an seinen Händen und an seinen Füßen gesehen. Die haben die Wunde, die Seite gesehen und wussten, es ist der Herr. Und trotzdem war er etwas anders, als er es vorher war. Es war ein verklärter Leib. Ja? Nur der Thomas, der kriegt hier das volle Fett ab, der war im Zweifel und hat gesagt, wenn ich nicht meine Hand in seine Seite lege, werde ich nicht glauben. Und Jesus hat sich auch ihm nochmal ganz persönlich offenbart. So, dass er ihn tatsächlich in dieser realen Beziehung gesehen hat. Aber Jesus hat auch gesagt, wohl dem, oder der glaubt und der nicht gesehen hat. Und das sind wir herausgefordert. In den Beerdigungen werden gerne Stellen aus dem 1. Korinther 15 gelesen, um einen Blick dafür zu bekommen, dass es eine Ewigkeit gibt und was danach kommt. Ja? Ich möchte noch einen Ausschnitt daraus lesen. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben werden, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder in seiner bestimmten Ordnung. Als erst den Christus, dann die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird. Nachdem er vernichtet hat, alle Herrschaften, alle Macht, alle Gewalt des Feindes. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod, heißt es hier. Und an einer Stelle heißt es, es wird gesät in Verweslichkeit und es wird auferstehen in Unverweslichkeit. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. So als Belegstelle dafür, dass wir wissen, es gibt einen geistlichen Leib, wir werden einen Leib haben, wir werden einander wiedererkennen, aber es werden Dinge anders sein. Zum Beispiel wird es keine Möglichkeit, wird es kein Verheiratetsein mehr geben. Ja? Ja? Das ist die eine, andere Seite. Ja? Jesus wurde ja gefragt, was würde denn sein, wenn einer, wenn eine Frau verschiedene Männer hat, mit wem ist sie dann letztendlich verheiratet? Und sagt Jesus, das gibt es nicht mehr. Verheiratet sein wird es nicht mehr geben. Für Menschen, die gerne verheiratet sind, ist das natürlich eine unschöne Sache, für die, die weniger, weiß nicht, eine andere Angelegenheit. Auf jeden Fall, es wird so nicht mehr sein. Ja, wir werden einander erkennen, aber es wird in einer anderen Form sein. Und das finde ich schön. Ich zitiere gerne Richard Krüger, der hat nämlich gern über Endzeitthemen gesprochen und der hat immer wieder gesagt, wenn ich mal in den Himmel komme, dann werde ich mir den Luther schnappen, dann werde ich mir, denn wen hat er noch alles genannt, also so seine Theologin, die hat ja verschiedene, er ist ja Theologe, durch und durch, und er hat gesagt, dann werde ich mir die alle, dann werde ich bestimmte Fragen zu ihnen stellen, werde mit ihnen diskutieren. Ich weiß nicht, ob man im Himmel noch groß diskutieren wird oder ob viele Fragen sich von alleine erledigen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war so das, was er immer so mitgegeben hat, was er alles macht, wenn er im Himmel ist. Mal schauen. Genau. Jesus hat gesagt, in meines Hauses sind viele Wohnungen. Philipper 3 sagt, unsere Heimat ist der Himmel, dass wir von einem vergänglichen Leib in einen unvergänglichen kommen, dass wir eben tatsächlich keine geistlichen Wesen sind. Wir werden einander kennen, wir werden nicht mehr heiraten. Vielleicht ist es wichtig zu sehen, dass es auch eine Stelle gibt, die uns vielleicht hilft, was passiert in der Zwischenzeit. Ja? Die Bibel spricht von einem Totenreich und von einem Paradies. Und Jesus versucht, das uns nahe zu bringen in der Geschichte mit Lazarus und dem reichen Mann. Lazarus, der in seinem Leben nicht viel Gutes hatte, viel leiden musste, stirbt, wird aufgenommen. Auch der reiche Mann, von dem hier die Rede ist, er stirbt. Und sie finden sich im Himmel wieder, oder im Himmel kann man ja gar nicht sagen, sie finden sich im Totenreich wieder. Die eine Seite des Totenreiches wird uns beschrieben als das Paradies. Lazarus sitzt auf dem Schoß des Abraham und es geht ihm gut. Und der reiche Mann wiederum ist tatsächlich schon im Totenreich, in dem Bereich, wo es schlimm ist. Das heißt, und als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus auf seinen Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham sprach, gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und es wird hier von einer Kluft geredet, die unüberbrückbar ist. Und als dann der reiche Mann ihn auffordert, schick doch den Lazarus doch bitte mal runter, dass er wesen seinen Brüdern sagt, sie sollen sich ein anderes Leben führen, sie sollen gottgefällig leben, sagt er, das geht nicht. Wenn sie den Geboten und den Worten der Propheten nicht glauben, dann werden sie auch den Lazarus, wenn er von den Toten kommt, glauben. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, oder? Ja, wir denken immer, wenn jetzt irgendwas Gewaltiges geschehen wird und dann würden die Leute vielleicht glauben, der Mensch in seinem Herzen trifft Entscheidungen. Und wenn ich dem Wort Gottes glauben kann, kriegt jeder Mensch in seinem Leben Entscheidungen. Hat jeder Mensch die Entscheidung in seinem Leben zu treffen und kann sie treffen, wie er zu Gott steht und wie er mit ihm umgehen möchte. In 2. Petrus 3, Vers 13 heißt es, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Offenbarung unterstreicht es und sagt, es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das Alte ist vergangen. Und das, was viele Menschen befürchten und ihre Sorge um diese Erde, dass sie zerstört wird, dass sie kaputt geht, ist ja mehr als absolut berechtigt. Wenn wir die Bibel lesen und Menschen, die die Bibel lesen, wissen, dass diese Erde in ihrem Zustand irgendwann zerstört ist. Das ist Fakt. Ja? Wenn die Bibel vom neuen Himmel und neue Erde spricht, dann spricht sie nicht davon, dass diese Erde hier regeneriert wird oder wiederhergestellt wird, sondern sie spricht von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, von einem neuen Bereich, wo wir leben werden. Diese Erde in dieser Form wird es dann nicht mehr geben. Das ist etwas, was wir nicht gerne hören vielleicht, aber es ist tatsächlich Realität. Und wenn wir dann tatsächlich sehen, wir leben, ich weiß nicht, in welcher Phase des Endzeit wir tatsächlich leben, es sind ja viele Dinge, die uns Angst machen, die uns bange machen, ob das schon Endzeit ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass es am Ende der Zeit Dinge passieren wird, die die Erde natürlich auch zerstören wird. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Drittel der Menschheit sterben wird, wenn ich mir vorstelle, dass ein Drittel des Wassers, der Tiere des Wassers zerstört sind, dann frage ich mich, hat das natürlich Auswirkungen auf die Erde, oder? Bitteschön, ja. Dann werden wir natürlich sehen, dass diese Erde in dieser Form natürlich nicht existieren wird. Und eigentlich ist die größte Herausforderung für uns Christen in dieser Zeit, den Menschen den Weg zu weisen auf Jesus hin. Ob sie sich weisen lassen, das ist immer die andere Frage, aber das ist unsere primäre Aufgabe, die wir haben. Die Offenbarung unterstreicht. Sie sagt, es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und dann schreibt er weiter, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das heißt auch weiter, allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Das sind sehr schöne, ermutigende Verse, finde ich. Und das ist auch so die Hoffnung. Ja? Das Lied, was wir vorhin gesungen haben, über die Ewigkeit, dass die Ewigkeit mein Zuhause ist, beginnt ja mit, wenn wir das Original im Hintergrund haben, das Originalvideo, beginnt damit, dass Menschen in Trauer sind, in Schmerz sind, in Leid sind. Ja? Und tatsächlich ist es so, dass 95% aller Christen, wahrscheinlich sogar noch mehr, in ein Leben leben, das viel mit Leid und Schmerz geprägt ist. Wir haben relativ verhältnismäßig richtig gut, das wissen wir. Das müssen wir auch zu schätzen wissen. Aber diesen Schmerz und dieses Leid, diese Last, diese Todesangst, die viele durchleben, sie sehen sich an eine Ewigkeit, an ein anderes Zuhause. Und sie sehen, wenn sie dieses Lied singen, sehen oder hören oder singen würden, würden sie es mit einem anderen Aspekt singen, als wir das vielleicht sehen, obwohl auch wir schon wissen, was Tränen, was Tod, was Leid ist, was Schmerz und Geschrei ist. Ja, was möchte ich noch sagen? Als ich mich dann, wie gesagt, ich bin eigentlich noch mitten im Prozess. Ich bin noch gar nicht so richtig fertig mit dem, muss ich ganz ehrlich behaupten, auch ganz ehrlich sagen, weil es noch so viel gibt, was es zu entdecken gibt in diesem Thema. Dafür bin ich jetzt einfach zu kurz drin. Aber was ich noch schön finde, ist, in Offenbarung 22, Vers 9 die Rede ist, komm, ich will dir die Braut zeigen, die sich das Lamm zur Frau nimmt. Das sind wir als Gemeinde, wir sind die Braut. Gottes Geist ergriff mich und führte mich auf einen großen, hohen Berg. Da zeigte er mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sich von Gott aus dem Himmel herabkam. Die Stadt erstrahlte im Glanz der Herrlichkeit Gottes. Sie leuchtete wie ein Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Und dann wird uns die Stadt Jerusalem beschrieben, ja. Mit den vier Toren, mit den dicken Mauern, die Stadt aus Gold, die Straßen sind aus Gold, Edelsteine werden beschrieben, die dann in diese, dieses Gebäude mit eingefügt sind. Wenn wir das so schauen, ich weiß nicht, wie gut wir hier in der Visualisierung sind, wenn wir unsere Augen schließen und uns das mal vorstellen, das beschreibt eine unglaubliche Schönheit, eine Herrlichkeit. Das, was mich immer schon fasziniert hat, im Offenbarung 4, wenn es darum geht, dass wir vor dem Thron Gottes stehen. Und nicht nur wir als das Volk, sondern wir sehen auch hier, wie die vier Wesen vor Gott stehen. Die Ältesten, 24 Ältesten stehen vor Gott und sie beten an. Also ich kann mich an zwei, drei Momente erinnern, wo ich das Gefühl hatte, in der Herrlichkeit Gottes in der Lobpreis zu stehen und Gottes Herrlichkeit so richtig tief zu spüren. Und ich glaube, das, was ich da spüren durfte, das ihr vielleicht spüren durftet, ist nur ein Vorgeschmack auf das, was wir erleben werden. Ja, vielleicht manche, die jetzt mit Musik nicht viel anfangen können, die glauben, dass es nicht so befriedigend ist, aber ich glaube, das Schönste, was wir erleben dürfen, ist in der Herrlichkeit Gottes zu stehen, oder? Ja, die Herrlichkeit Gottes zu erleben, die sie uns durchdringt und wir sind geborgen und vertieft in ihm drin. Ja, mein Freund, ich will lieben Lobpreis, wir lieben es, in der Anbetung zu sein. Und wenn man dann sich vorstellt, jetzt dürfen wir so richtig in der Gegenwart gehen, Nähe Gottes sein, es berührt mich zutiefst und ich denke mir, das ist kaum zu überbieten. Und eine Stelle habe ich noch gefunden, die fand ich auch beeindruckend, im Blick auf die Schöpfung. Da heißt es in Jesaja, das ist schon vorgegriffen auf das Neue Testament, da heißt es, da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bären werden zusammenweiden, ihre Jungen beieinander liegen. Der Löwe wird Stroh fressen und das wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg. Ein schönes Bild. Es gibt noch das Bild mit dem Strom, der im Offenbarung 22, da heißt es hier, er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht vom Thron Gottes und das Lamm, mitten auf ihrer Straße, auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringt sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Ja. Nur Auszüge aus dem, was uns in der Ewigkeit erwartet. Ich weiß nicht, ob ihr noch Stellen, die ihr noch wisst, die ihr ergänzen möchtet. Ja. Oder was euch angesprochen hat, der Blick auf die Ewigkeit. Ja. Es gibt ja so vieles noch. Ja. Wie gesagt, ich bin sehr unfertig. Aber wahrscheinlich ist man sowieso nie fertig damit. Egal, wie gut man vorbereitet ist, ja. Ja, gut.